alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm.
Ich muss ganz ehrlich sagen, gefühlt in der Zeit dieses Intros sind zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund gerade 3 Tore gefallen. Ich habe da eben hingeguckt, stand es 0-1, dann gucke ich nochmal hin, steht es auf einmal 2-2. Was mache ich, anstatt Juventus gegen Dortmund zu gucken, sitze ich hier mit euch 3 weiteren Vögeln und rede jetzt über Fußball. Ich freue mich drauf, wird schön. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die 3 Musketiere an meiner Seite, die dafür sorgen, dass ich auch an einem langen Tag gute Laune habe. Und ich glaube ehrlicherweise, Tommy, bei dir ist ja auch die gute Laune wieder im Hause angekommen, denn den Meisterschaftsfavoriten geschlagen, auswärts, Hertha, also du Wochenende Aufstieg gebucht vom Balkon, oder? Wie sieht's aus? Wie ist die Stimmung?
Absolut, absolut. We're back on track. Also da rüttelt keiner mehr dran. Im Grunde kann die DFL schon den Spielplan für die erste Liga umschreiben. Wir sind da wieder ganz vorne mit dabei. Wer soll uns jetzt noch schlagen? Das ist ja einfach die einfache Frage.
Ja, genau. Aber Kai, bedeutet, wir melden uns hier schon mal an für Werder Bremen auswärts bei Hertha, um wieder mit 38.000 Werder-Fans das Olympiastadion zu entern, ne, oder?
Ja, wir blocken Tommys Loge. Also da ist Werder Takeover, würde ich sagen.
Ja, Tommy, an dem Wochenende kannst du dir was anderes vornehmen, finde ich gut. Konstantin, hast du Bock mitzukommen bei Hertha gegen Werder nächstes Jahr Bundesliga und das 0-7 dir anzugucken?
Ich merke, Werder Bremen im Aufschwung, weißt du, da killt man mal 2 Cheftrainer in Folge und plötzlich träumt man davon, die Bundesliga zu übernehmen. Mal sehen, ob es wirklich so kommt, meine lieben grün-weißen Freunde hier im Podcast.
Hey, ganz kurz, habt ihr den Durchstecker von Viktor Boniface gesehen?
Dem Einwechselspieler.
Wir haben es immer gesagt.
Einwechselspieler Viktor Boniface in der 80. irgendwas. Also ich finde rein mathematisch sind wir in der ersten Liga nicht mehr aufzuhalten. Wenn ich mir angucke, was Puertas da für ein Fußball spielt, das habe ich in Bremen das letzte Mal gesehen, da haben noch Diego und Miku gespielt.
Wahnsinn,
also
ne?
Holla die Waldfee, ich bin gespannt,
also
was
da ist.
Am Deadline Day eingekauft haben, also das ist, ich sage Platz 7.
Meilenweit entfernt von allem anderen, was wir. Und du musst halt sagen, wir haben ja, also Milan hat ihn ja, ne, Konstantin, nicht, Boniface nicht abgelehnt. Werder hat ihn quasi AC Milan vor der Nase weggeschnappt. Da sind wir uns ja auch alle einig an der Stelle, ne?
Nicht ganz, aber ich glaube, am Ende ist Milan mit Christopher Nkunku ganz gut gefahren jetzt momentan.
Ja, wenn du Boniface und Nkunku, ich weiß nicht, ich nicht.
Also ich hätte den Nkunku nicht gewollt, muss ich ehrlich sagen.
Er hätte es auch nicht bekommen für die 10 Millionen im Jahr, die er verdient, weil das ist ja das gesamte Budget von Werder momentan.
Ich hätte ihn nicht gewollt.
Aber das haben wir in Mangula ja gut eingesetzt. So, wie steht es bei Dortmund? Immer noch 2-2 oder sind schon wieder 5 Tore gefallen?
Ich kann es dir gar nicht sagen, irgendwie. Ich scheine hier nur die arme Leute-Konferenz zu haben. Dortmund wird da irgendwie nicht gezeigt.
Nee, Dortmund kommt bei Amazon Prime und du hast wahrscheinlich The Zone aufgedreht.
Oben in den Zwischenständen wird es angezeigt. Ich bin hier Bestand 0-1, bin ich aufgestanden, habe mir neue Kopfhörer gesucht, bin wieder hingesetzt, stand 2-2. Auf einmal habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet?
Ja, Benfica gegen Karabakh, auch ganz wichtig. Da steht auch 2-2 momentan.
Ja, das ist mir alles egal. Aber das sind ja auch alles Ergebnisse, also auch so schnelle Torfolge, das kennen wir normalerweise nur aus den Creator-Ligen. Und in dieser Runde gibt es ja mit Kai Rippe einen großen Fan von allen Ligen. Er ist quasi derjenige, der immer wieder aufs Neue versucht, dieses Thema hier unterzubringen. Was auf der anderen Seite dazu führt, dass andere in dieser Runde quasi darüber die Nase rümpfen. Wir werden es mal testen, was die Nachricht, die du mitgebracht hast, Kai, die alle da draußen gesehen habt, ich habe noch nie mal den Trailer geguckt, mit dir macht und mit den anderen in dieser Runde.
Ja, also heute hat die Baller League ihr US-Lineup announced. Also die werden ab Januar 2026 im Jahre des World Cups, werden sie ihre erste Season in den USA in Miami spielen. Und ich finde, da sind schon ganz geile Leute dabei. Also kurz, natürlich auch wieder jede Menge Streamer, die ich vielleicht maximal gehört habe, aber von den Arrivierten, also nicht Twitch-Leuten, Ronaldinho, Odell Beckham Jr.
Moment. Direkt Reaction Tommy, bitte. Du haust die Namen raus, ich möchte von Tommy eine Reaction haben, weil der hat ja eh keinen Bock auf die Sache da, glaube ich.
Also, zum einen sind es gibt ja, glaube ich, kein Format in der deutschen Podcast-Landschaft, was mehr über Creator-Ligen gesprochen hat als wir. Insofern, für mich ist da eine gewisse Sättigung eingetreten. Ja, jetzt ist es so, dass die auch in den USA sind und allerlei Stars am Start haben. Das ist natürlich eine brandneue News. Deswegen, ich freue mich drauf. Ich fürchte nur, dass es mir relativ egal sein wird. Aber ich lasse mich überraschen, sagt doch erstmal.
Hau die Namen raus.
Genau, also Ronaldinho, Odell Beckham Jr., Marco Reus und Usain Bolt sind, würde ich, representen so ein bisschen den Sportbereich. Das sind die, die ich kenne. Dann kommt noch iShow Speed und Kai Cena, die kenne ich auch noch als Twitch-Menschen. Und dann kommt XOC, wie ich gelernt habe, oder XQC. Der scheint wohl sehr groß zu sein. Marlon, nochmal Twitch und Drusky, ein Comedian. Also in Summe 9 Leute, guckt euch das Video an auf allen Baller-League-Kanälen. iShow Speed ist Captain. Ich finde das relativ interessant, weil A, ist das Video geil, Miami ist ein cooler Standort. Wir wissen alle, dass die Kings League etwa im März in den USA an den Start gehen wird. Die haben, glaube ich, die Logan Brothers schon beide als Team-Captains announced. Also werden da sicherlich auch noch mit guten Leuten nachlegen. Also ich bin sehr gespannt, wie so im größten Sportmarkt der Welt quasi der Battle zwischen diesen beiden großen Ligen vonstatt gehen wird. Und weiß nicht, ich finde auch Miami als Spielort irgendwie ganz geil.
Ja, aber heißt das, Tommy, Reisegruppe, schöner neue Fußball, einmal zum Turnier nach Miami, wärst du dabei oder passt das nicht ins...
Nein, doch, also ich wäre schon dabei, müsste ich mich jetzt entscheiden, zur WM zu fahren nächstes Jahr oder mit euch da zusammen zur Border League, dann würde ich vermutlich die WM wählen. Jetzt habe ich ja aber auch diesen sehr hörenswerten Podcast mit Felix Stark und Philipp Westermeier gehört, ne, wo Felix ja ein bisschen erzählt über die Pläne. Und jetzt, wie wir den Felix kennen, hat er da natürlich auch nicht zu wenig versprochen. Und ich will nicht sagen zu dick aufgetragen, sondern wahrscheinlich genau richtig, vollmundig angekündigt, was dann in den USA alles passieren wird. Insofern, das wird bestimmt schon geil und ich vermutlich dem Format noch einen Tick gerechter, als es das hier in Deutschland wird, weil natürlich Entertainment und Show mit Fußball gepaart, das können die Amis vermutlich sogar besser als wir.
Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Konstantin, was sagt das Medienecho? Glaubst du, das hat noch Einschlag?
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland noch Einschlag haben wird. In den USA bin ich auch mal gespannt, wie weit das dann aufgegriffen wird von den prominenten und Mainstream-Medien oder ob die da eher eine Konkurrenz sehen. Ich glaube, die sind in den USA da mal ein bisschen kompetitiver und denken sich dann, ja, wenn das ein Konkurrenzprodukt zu unseren ESPN- oder Fox-Sports-Übertragungen ist, dann werden wir einfach das komplett ignorieren. Ich glaube, in Deutschland wird da ein bisschen Fairplay eher gespielt. Aber man muss ja zumindest loben, dass aus dieser Baller League-Idee, die ja in Deutschland entstanden ist, irgendwo in Köln in der Turnhalle quasi, also jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, dass mittlerweile die Expansion ja schon krass vorangetrieben wird. Also da muss man schon mal den Hut davor ziehen. Ich meine, der Markt wird jetzt ein bisschen weiter ausgebreitet und was ja auch auffällt, ist, dass jetzt der Push in die USA ja auch von der Kings League kommt. Also da geht es dann auch um einen neuen Markt und den da zu erschließen. Was vielleicht auffällig ist jetzt bei den großen Sportevents zuletzt, wir hatten jetzt zum Beispiel das YouTube-Game in Sao Paulo von der NFL, wo natürlich viele Content Creator, also Mr. Beast und Co., natürlich präsent waren, pre-game und auch während des Spiels. Und jetzt hatten wir am Wochenende den großen Mega-Boxkampf auf Netflix zwischen Canelo Alvarez und Bud Crawford. Props an Crawford, dass er das Ding gewonnen hat. Und auch da natürlich irgendwie neben den großen Promotern saß da Mr. Beast und Jason Statham. Also siehst natürlich, die Creator in den USA nehmen dann schon eine sehr, sehr zentrale Rolle ein. Vielleicht sogar eine zentralere als bei den Sportevents hierzulande. Insofern ist, glaube ich, der Push in die USA genau der richtige Schritt. Während es vielleicht in Deutschland dann die Story irgendwann auserzählt ist, was natürlich sehr gut sein kann.
Mich würde mal interessieren, weil ich weiß noch, als die Border League startete in Deutschland, gab es ja mal so eine Diskussion, braucht es das, ist das jetzt ein Ersatzprodukt für die Bundesliga, will das in Konkurrenz treten mit der Bundesliga und da hieß es ja dann immer relativ schnell, nein, darum geht es gar nicht, das ist eigentlich, ja, es kann koexistieren. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Baller League mit dieser prominenten Besetzung durchaus einen positiven Push auf die MLS haben könnte. Also, dass da plötzlich vielleicht Kids an den Fußball herangeführt werden, die ihn vorher nicht so auf dem Schirm hätten. Also, diese Wechselwirkung könnte ich mir gerade in so einem relativ ungesättigten Markt wie der USA, was Fußball angeht, schon noch vorstellen. Ja.
Also ich bin auch mal sehr gespannt, wie die quasi die Spieler organisieren. Also ja, natürlich ein Video von iShow Speed wird ausreichen, dass die ausreichend Bewerbungen bekommen. Das werden dann ja, da kennt ihr euch vielleicht besser aus, College-Spieler sein. Also eher aus den, weil so ein richtiges, ich weiß gar nicht, wie tief so ein Ligasystem eigentlich in den USA gibt, aber so dieser breiten Fußballsport ist da ja so gar nicht verankert, ne? Also die haben oben die...
Es gibt grundsätzlich ja keinen breiten Sport da. Ne, also es ist immer dann Colleges. Über Schule und College organisiert.
Ja, genau, genau. Da werden sie herkommen. Fakt ist aber schon, ja, das ist ja auch der Grund dafür, dass auch das Modell Potenziale birgt, die da mit Sicherheit in den USA, wie Tommy ja schon gut gesagt hat, wahrscheinlich auch aufgrund des Entertainment-Faktors gut ausgeschöpft werden. In Deutschland haben wir ja einen Fußballverein, der in den letzten Jahren auch vor allem durch Entertainment an der Seitenlinie bekannt geworden ist. Über den werden wir heute noch ein kleines bisschen sprechen. Vorher gibt es aber einen Quiz, Kai.
Ja, genau. Also ich habe natürlich was vorbereitet, auch im Kontext von dem Club, über den wir gleich sprechen können. Ich hatte vorher noch was anderes vorbereitet. Das machen wir beim nächsten Mal, aber vielleicht nur ein kurzes Teasing dafür. Wer von euch weiß noch, wer die Ente aus Twente ist?
Oh Gott im Himmel. Oh Gott, oh
Schalke 04 2008, sage ich nur. Ja. Also wird beim nächsten Mal aufgelöst, aber das wollte ich eigentlich machen, machen wir heute nicht, sondern wir quizzen heute um einen Verein, der zumindest bei Herrn Engner und bei mir schwer im Herzen liegt, nämlich 1860 München.
Die Legende vom Grünwalder. Genau, wenn du die Taxifahrer in der südlichsten Stadt Deutschlands, Großstadt Deutschlands fragst, sagen die auch alle immer, wenn du Münchner bist, bist du 60er.
Ja, also das war auch, glaube ich, lange der Schnack, also dass 60 der Verein der Stadt und Bayern der Verein fürs Land ist. Also ich glaube, das ist nicht mehr so. Dafür hat 1860 relativ viel getan in den letzten 15 Jahren.
Ja, aber bei den Bahnen kommt vielleicht hinzu, soll ich kurz eingraben, bei den Bahnen ist es immer so gewesen, die wurden ja sogar gegründet von Auswärtigen, die zugezogen waren. Also die Gründer von Bahn München waren ja Leipziger und Bremer und Berliner. Und deshalb hat Bayern immer diesen Ruf gehabt, der Zugezogenen, also schon in den, weiß nicht, 30ern oder so. Deshalb hat sich so ein bisschen durchgezogen aus meiner Sicht. Aber klar, so Ur-Münchner sind immer 60 Fans gewesen.
Also, aber wir gehen rein mit den Quizzes. Also, wie gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden, also müsst ihr jetzt beide mit mir machen. Wir machen erstmal ein kurzes Teasing. Ich lese euch jetzt mal 8 Trikotpartner vor, von denen einer nicht bei 1860 war. So, und ich lese sie jetzt nacheinander vor und jeder von euch merkt sich dann denjenigen, der es aus seiner Sicht nicht war. Also, wer war nie Trikotpartner von 1860 München.
Aber ganz kurz, Trikotpartner heißt jetzt Brustsponsor.
Front of Shirt. Genau, ah, okay. Es zählt nur Front of Shirt, Brustsponsor. Löwenbräu, die Bayerische, Aston Martin, Feinkostkäfer, Liquimoli,
ja.
Festina, VW mit Think Blue, und Lancia. Soll ich nochmal wiederholen oder seid ihr schon?
Ich wäre bei Feinkost Käfer, aber es klingt zu obvious, als ob die sich dann nicht doch auf die Brust.
Also ich glaube, von den vorgelesenen 6 habe ich schon vor den Augen. Also Festina.
Ja, ist so. Lancia oder Feinkost Käfer? Nee,
Lancia war auf alle Fälle. Lancia war auch schon mal. Ich habe nur eins von dabei.
Wie gesagt, Liquimoli.
Dieses VW-Ding. Wie hieß das?
Think Blue.
Auch, war auch.
Auch. Okay, dann ist es Feinkost Dödeldöd.
Feinkostkäfer, das ist auch
korrekt.
Wenn sich ein Düsseldorfer München was einfallen lässt, dann ist Feinkostkäfer der erste Sponsor, der ihm noch einfällt.
Ja, vielleicht war es so wirklich zu einfach. Aber also allein Festina, dieses hellblaue Shirt mit den Streifen von oben nach unten, Nummer 8 Paul Agostino, ich glaube, der hatte 8, weiß ich nicht mehr. Aber so ein geiles Trikot, alter Schwede. Also, und Aston Martin ist natürlich auch legendär. Aber sehr schön.
Ja, das stimmt.
Aber das war nur ein kurzes Teasing, das habt ihr bespannten. Das eigentliche Spiel, was wir auch kurz halten, kommt jetzt, weil wir spielen endlich wieder entweder oder. Und zwar wieder in der Duell-Version. Das heißt, ich sage euch zwei Namen und einer ist es. Also für den entscheidet ihr euch, weil ihr ihn geil findet. Und der andere ist es nicht. Es bleibt keiner stehen. So, und es handelt sich natürlich um 1860 München-Legenden. Deshalb, wir fangen langsam an. Martin Max oder Daniel Birofka?
Ja, Martin Max, oder?
Ja, aber Martin Max war eben bei vielen Vereinen, also ja, Hansa Rostock und so. Birofka ist eigentlich nur 68, wenn man ganz ehrlich ist.
Also, ne, man muss sagen, wir sagen das jetzt ja nicht als 1860-Fans, wir sagen das ja quasi als Außenstehende. So, und da würde ich zum Beispiel, Martin Max wäre bei mir assoziativ weiter vorn.
Ja, gehe ich auch mit.
Ja, das stimmt.
Dann gehen wir weiter. Kevin Volland oder Sascha Mölders?
Kevin Volland.
Ist lustig, ne? Weil das ja perspektivisch eigentlich ein und dieselbe Person ist irgendwann. Also, ich glaube, Kevin Volland nähert sich gerade an. So.
Sehr gut. Dann weiter. Davor Šuka oder Karl-Heinz Flipsen?
Šuka.
Boah, Kalle Flipsen Šuka. Eigentlich. Also,
nee, Kalle Flipsen ist Gladbach, das ist ein Aachener, das ist ein Gladbacher.
Ja, aber genau. Ist natürlich. Ja, okay, stimmt, Gladbach, hast recht.
Und Davor Šuka ist natürlich auch kein 60er, aber als der da war, war alles zu spät.
Der ist kein Urlöwe, Davor Šuka.
Aber ist trotzdem geil, dass der da war.
Doch, Davor Šuka ist ein Urlöwe.
Ja, ja okay.
Davor also, Šuka. Was jetzt? Also, Davor Šuka bleibt
wie
stehen.
Wie Adi Pelé.
So. Dann haben wir Manny Bender versus die Bender Twins. Die zähle ich jetzt beide als einen. Die sind eh gleich.
Manny Bender ist eben so Oldschool 60, ne? Bender-Zwilling war einfach nur gute Jugendarbeit.
Ja, ich bin bei den Bender-Zwillingen, glaube ich.
Also alleine schon aus ökonomischen Gründen, bei der einen Wahl kriegst du zwei Spieler und bei dem anderen nur einen.
Ja, aber kannst du die auseinanderhalten, die zwei Spieler, ist die Frage.
Und Manny Bender gehörte bestimmt zu denen, die auf jeden Fall bei Feinkostkäfer sehr viel Löwenbräu immer eingekauft haben.
Sehr gut, im ersten Martin-Trikot. Also, wobei das war nach seiner Zeit. Ja. Also, wir machen weiter. Thomas Hessler oder Benny Laut?
Hessler.
Benny Laut.
Hessler. Hessler in dem übergroßen 60-Trikot 2000. Klar.
Icke Hessler ist schon
ein Legende.
Punkt.
Also Icke bleibt. Oder Icke ist es.
Ja, komm, gib uns Icke.
Also, Abedi Pelé oder Erik Mückland?
Also Pelé war auch so ein random Einkauf, ne?
Oh, aber Mückland konnte so geil zupfen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Tacken zu jung dafür seid. Ihr
ich habe da jetzt keine Bilder vor Augen bei beiden. Oh, das ist
Pelé war dieser Plan in der Champions League ganz groß aufzufallen.
Das war wie mit Šuka. Das war plötzlich was ganz random.
So, genau. Wir machen schnell weiter, weil wir wollen ja noch talken. Jule Weigel oder Jeremies?
Jeremies.
Gut.
Ist ja eigentlich auch ein 60er und kein Bayern-Spieler.
So, und jetzt kommt mein All-Time-Favorite oder kommt als zweites Gabor Kirali oder Didi Dedene.
Ja gut, also meine Antwort kennt ihr, aber...
Dann gehe ich aber mit.
Könnt ihr euch noch an Didier Dedene erinnern? Und Didi Dedene ist einfach der allergeilste Name. Der hat, glaube ich, schon 800 Amateur-Trikots gesegnet. Also Shoutout an Didi, aber Gabor bleibt stehen. So, machen wir noch zwei schnelle. Abderrahim Oakili oder Jörg Böhme?
Boah.
Ja, aber Jörg Böhme ist für mich auch kein 60er.
Für mich auch Schalker, ne?
Ja, Schalker,
nee, der ist ja also Bielefelder, also eigentlich Inenser ja lustigerweise.
Aber auch geiler Zupfer.
Ja, aber der ist ja Bielefeld, Schalker und so.
Ja, Böhme oder...
Lustigerweise, Jörg Böhme im Übrigen, nur mal als so random, habe ich erst vor einer Stunde auf Wikipedia aufgerufen, weil ich durch die 2002er Weltmeisterschaftskader durchgegangen bin, weil der Abschott heute eine Story hatte zu Roy Keane und dem Saipan-Inzident, als er sich von der irischen Nationalmannschaft verabschiedet hat, ohne die WM 2002 zu spielen.
Und random. Da war Böhme im Kader
2002. Böhme war im Deutschland-Kader, Jörg Böhme, Jens
Lehmann. Ernsthaft?
Shoutout an Jörg. Also der
Jens Lehmann war auch Ersatztorhüter damals, zusammen mit Jörg Butt.
Sehr gut. Komm, wir lassen Böhme stehen und machen den letzten Werner Lorand oder Olaf Bodden.
Ja, also Lorand. Werner Lorand habe ich ihn selig. Ich meine, das ist ja.
Sehr gut.
Ja, das ist ja ein Living Legend.
Was ist mit Francis Kyoyo? Den vermisse ich mir
noch. Ja, ich hab noch so viele Honorable Mentions. Paul Agostino, Bernhard Trares, Thomas Miller, Bernhard Winker, Flo Neuhaus. Also, das Spiel könnte man ewig
werden. Moment. Francis Kyoyo war doch, glaube ich, Ich bin nicht hundertprozentig sicher, hat der nicht damals
der den Elfmeter
verschossen?
Mir für Energie Cottbus, ne?
Wahnsinn. Nee, mit 1860.
Nee, 68.
Ach, für 1860.
Ja, klar, als sie in Bundesliga waren. Francis Curry war vorher bei Rot-Weiß Essen, war ein ganz guter Stürmer, war dann bei 1860 und hat diesen Elfmeter verschossen, im Übrigen mit dem Außenriss geschossen.
Also, aber wie war die Konstellation? Die sind dann abgestiegen und wir nicht deswegen,
ja,
ne?
Ja, gegen Hertha und der Elfmeter verschossen, der hat 60 quasi Bundesliga gekostet.
Wahnsinn.
Und das Ding hat er mit dem Außen, der ist angelaufen, gerade auf den Ball zu und hat das Ding mit dem Außenriss, ich glaube, rechts vorbei geschossen. Also es war aber in der Allianz Arena, also es war, als 60 mal in der Allianz Arena gespielt hat, als die blau beleuchtet hat, die Allianz Arena, und als die natürlich nur im Unterrang gefüllt war.
Aber mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt schon über 1860 reden, ihr könnt euch ja jetzt so reinversetzen, ihr werdet nochmal neu geboren in einer Stadt und ihr werdet jetzt in München geboren. Was wärt ihr so assoziativ? Wärt ihr Bayern-Fan oder 1860-Fan?
Ja, oder 60er. Ich wäre safe Bayern, glaube ich. Also 60 ist ja so chaotisch, dass, also ja, das Grünwalder hat echt Charme, aber ich meine, ist halt auch ein Drittligist. Also
jetzt. Ich finde, das Stadion macht sehr viel aus, weil wenn man in München ist, das Stadion ist so geil gelegen, man kann da mit der Straßenbahn aussteigen, kann auch sich eine Bockwurst holen.
Silberhorn-Station.
Und kann da direkt reingehen. Allianz Arena muss ja erst raus aus der Stadt.
Also ich verstehe gar nicht, wie es da zwei Antworten geben kann. Es ist doch völlig klar, man hat doch viel mehr Leidensgeschichten, man kann zusammen viel mehr lachen und weinen und also 1860 muss doch da auf jeden Fall die Antwort sein.
Nee, Tommy, das ist anders. Weißt du, du würdest dann 1860-Fan sein mit dem Herzen, aber für Business-Reasons würdest du dann trotzdem bei der Bahn auch mal auftauchen, weil da die ganzen Großköpfigen rumlaufen.
Ja. Also ich glaube auch Draft im Umkreis von 1860 hätte keine großen Erfolgschancen.
Ja, also der eine 1860-Fan, der uns vielleicht hört, der kann ja mal bei Campfire irgendwie reinposten, also was heute die Magie noch von 60 ausmacht. Aber ich hätte das Gefühl, wenn man wirklich neutral rangeht und so als Kind dann in der Schule sozialisiert wird, dann ist es schon ein langer Weg bis nach Giesing.
Das muss der Vater schon hart argumentieren. Ich habe noch eine Quizfrage an euch. Wann hat 1860 München das letzte Mal Champions League gespielt?
Ende der 90er?
Ja, das war 99 oder 99. Das war wie Hertha so ungefähr. Das war, glaube ich, 2000.
Ich sage jetzt 99.
Nee, 99 war Hertha, 2000 war 60.
Treffer versenkt, Konstantin Eckner. 25 Jahre ist das her, auch auf dieser Reise zwischendurch eine Menge passiert. Hat damals ja nicht ganz gereicht, eine dritte Qualifikationsrunde dann raus, insofern den ganz großen Schub nicht geschafft, obwohl sie eigentlich prädestiniert dafür waren. Jetzt sind sie in den Niederungen und sind durch tiefe Täler gegangen. Und Konstantin, warum reden wir jetzt eigentlich über 1860? Was ist da los? Was habe ich verpasst?
In den letzten 25 Jahren hast du sehr viel verpasst, also inklusive Francis Curio unter anderem. Man darf nie vergessen, 1860 war auch mal vor nicht allzu langer Zeit mal in der Regionalliga, weil man aus der zweiten Liga abgestiegen war. Man war ja einmal in eine Relegation gegangen, hat sich noch gerettet, dann ist man runtergegangen und weil der damalige Investor und der heute immer noch im Amt befindlich Investor in Anführungszeichen, Hasan Ismaik, sich geweigert hat, die 11 Millionen zu hinterlegen, die man brauchte für die dritte Liga, ging man direkt runter in die Regionalliga Bayern. Darf man nicht vergessen. Das hat man sich natürlich wieder nach oben gearbeitet, aus der Regionalliga in die dritte Liga. Dort steckt man fest. Und Hasan Ismaik möchte ja gerne verkaufen. Und darum geht es so ein bisschen. Also Ismaik ist natürlich bekannt, ist einer dieser drei, vier, ich soll mal sagen, so Drittliga-Investoren, die in Deutschland sich breit gemacht haben in den letzten 20 oder 15 Jahren oder so. Ismaik ist ja 2011 in Kontakt getreten mit 1860 über den Hamada Iraki, so ein Münchner Geschäftsmann, der Ismaik kannte. Ismaik selber aus Jordanien, ging in Saudi-Arabien zur Schule, hat in Amman studiert allerdings, aus relativ einfachen Verhältnissen, galt mal eine Zeit lang als Milliardär Jordaniens, beziehungsweise sogar als erster Milliardär Jordaniens, soll aber kein Milliardär mehr sein, sondern ich glaube, sein Vermögen hat sich mittlerweile halbiert oder zu einem Drittel oder so besteht da, glaube ich, von dem, was er mal besessen hat. Aber trotzdem reden wir natürlich über jemanden, der viel Geld hatte, ist bei 1860 eingestiegen und über die Jahre hinweg gab es dermaßen viel Zwist, dermaßen viele Verwürfnisse. Die DFL hat natürlich auch mal so ein bisschen Blick drauf gehabt, wegen 50-plus-1-Regel und Ismaik wollte ja auch, dass die 50-plus-1-Regel abgeschafft wird. Sein Einstieg damals, ich meine, wir reden da über 18 Millionen, die er bezahlt hat, seinerzeit 2011, um 60% der Aktien in 68 zu erhalten. Natürlich, der ganz große Push ist ausgeblieben. Er lag meistens über Kreuz mit dem Beirat beziehungsweise auch mit dem Präsidenten und es gab immer verschiedene Ansichten und er wollte in diesem Sommer jetzt endlich verkaufen, endlich sich trennen von 68, um das Ding loszuwerden. Es gab auch Verhandlungen, die allerdings gescheitert sind. Die Verhandlung, die war ungefähr so vor 2 Monaten mit einer Schweizer Familienholding. Das kam nicht zustande, aber Ismaik hat ganz klar kommuniziert, ich möchte verkaufen, ich möchte meine Anteile loswerden. Und nun, wer tritt aufs Tableau? Erneut, nicht zum ersten Mal, zeigt Jens Lehmann Interesse an 68 München. Das geht jetzt schon fast 10 Jahre so ungefähr. Also er hat schon mehrfach sein Interesse bekundet an 68. Jens Lehmann möchte gerne einsteigen, möchte gerne, Investor bei 68 werden. Wobei, sieht ein bisschen anders aus, also 25 bis 30 Millionen Euro stehen als Verkaufspreis im Raum. Und Lehmann selber hat sicherlich bei Arsenal oder bei Dortmund oder bei Milan oder bei Stuttgart, ja weniger vielleicht bei Stuttgart, aber bei Dortmund oder bei Arsenal ganz gut verdient über die Jahre hinweg. Aber jetzt einfach mal so easy 30 Millionen auf der Kante hat, wissen wir nicht. Aber wenn er dann mal das Kartenwerkzeug zur Seite legt, hat er zumindest jetzt den Plan geschmiedet, er möchte gerne 68 übernehmen und sucht jetzt weltweit nach Investoren, nach Partnern, um eben diese Übernahme zu stemmen, also die Anteile Ismaik abzukaufen. Lehmann selbst sieht sich dann als Head of Sport, also er möchte dann quasi Sportdirektor werden und möchte prominente Löwenlegenden an seiner Seite haben, um dann den Verein nach vorn zu bringen. Also wir können uns dann darauf gefasst machen, soll das klappen, dass dann Timo Gebhardt, Daniel Birovka und Jan Mauersberger den nächsten Verantwortung sind bei 68 München. Nee, wer auch immer, aber ist zumindest erstmal sein Plan, klingt ganz charmant. Dann geht es auch darum, dass Lehmann, der im Übrigen mittlerweile 55 ist, darf man auch nicht ganz vergessen, er war damals auch 2002 im Kader, zusammen mit Jörg Butt als Backup für Oli Kahn, möchte ein neues Stadion bauen. Also es gibt ja verschiedene, momentan verschiedene Ideen, die diskutiert werden, auch Löwen intern. Von Vereinsführung aus hört man immer mal, ja, irgendwie Ausbau, Umbau, Grünwalder Straße, weil natürlich das Stadion nicht mehr zeitgemäß ist. Das wäre eine Möglichkeit. Stadionneubau schlägt Jens Lehmann vor in München-Riem. 40.000 bis 50.000 Plätze soll das Ding haben, würde aber dann natürlich auch mal so zwischen 250 und 350 Millionen Euro kosten, laut Abendzeitung. Also das würde da oben drauf kommen. Abgesehen davon.
Herr Heckner, ja. Also der Herr Lehmann möchte da auch so wie Hasan Ismaik auch einen Löwentierpark daneben machen, wo viele Löwen angesiedelt werden, die dann auch 1860 Legendennamen haben. Das hat er nämlich damals vorgeschlagen. Ist doch eine gute Idee.
Ja, dafür hat er ja unser Quiz hier gehabt. Da haben wir ihm ja quasi schon die Namen gegeben.
Wollte ich gerade sagen, genau. Da schickt einfach keine Suppe die Liste
Kio,
rüber.
Francis Kiyo, Martin Max, Davor Schuka, alle schon dabei am Start dann.
Gerald Fahrenburg, also gibt coole Leute.
Aber Tommy?
Ich will noch ganz kurz abschließen.
Sorry.
Es gab schon mehrere Versuche von Lehmann, eben da irgendwie einzusteigen. Ich meine, er ist selber gebürtiger Essener, zeigt sich auch jetzt am Wochenende wieder. Ich habe das Spiel bei RTL gehabt in den Highlights. Schalke gegen Holstein Kiel, da saß er auch irgendwie im VIP-Bereich und hat da gegessen zum Spiel an Pfiff. Also ich weiß nicht ganz genau, welche Rolle Lehmann spielt. Er war auch vor kurzem bei 68 bei einem Spiel anwesend gewesen. In jedem Fall der aktuelle Löwenpräsident Gernot Mang, der meint, dass aus dem allem nichts wird. Also er hat schon vor ein paar Tagen dann gegenüber der Abendzeitung, die ja mal relativ löwennah ist, dementiert und hat dann auch der TZ gesagt, Zitat, da ist nichts dran, deswegen gibt es dazu auch nichts zu sagen. Zitat Ende. Selber, die Löwen befinden sich aktuell im Austausch mit der Politik, mit der Stadtpolitik, mit dem Oberbürgermeister Dieter Reiter will man sich treffen, um eben auch über Standorte zu sprechen, über vielleicht auch einen Stadionneubau oder eben auch über die Grünwalder Straße. Also dort will man eigentlich nichts wissen. Aber natürlich, wenn Ismaik jetzt bereit wäre zu sagen, ich verkaufe an Jens Lehmann und ein Konsortium, dann könnte es natürlich sein, dass Lehmann einsteigt. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was halten wir davon? Lehmann hat ja bislang nicht nachgewiesen, dass er jetzt ein versierter Sportdirektor ist oder Head of Sport, hat ja jetzt keinen Track Record bislang, erst 55 und ja die letzten Jahre doch eher in juristischen Auseinandersetzungen gewesen, als sich irgendwie als großer Macher im Fußball hervorzutun.
Ja, weil Tommy, ich muss schon jetzt mal dich mit deiner Expertise reinholen an der Stelle, weil du bist ja durch deinen Verein erprobt da drin, wie man mit Investoren umgeht.
Und Jens Lehmann übrigens.
Ja, hervorragender Aufsichtsrat bei uns gewesen.
Ja, 25 Jahre, 1860. Was siehst du da?
Naja, also erstmal so. Ich setze jetzt mal kurz die Investorenbrille auf. Also ich kann total verstehen, dass man sagt, 1860, das ist doch ein geiles Projekt. Weißt du, so neben dem FC Bayern, so eine kleine Wohlfühloase, tendenziell da, wo dann die Hipster hingehen und man macht alles vielleicht ein bisschen nahbarer, ein bisschen anders.
Guter so Trikot-Lounge jedes Jahr.
Ja, genau, so eine direkte Konkurrenz in der Stadt gibt ja auch super Absprungrampen so für Positionierung und sowas. Also Standortvorteil und. Da ist Kohle in der Stadt, würde ich, also verstehe ich total, dass man es macht. Und dann aber, und das glaube ich, hat Herr Ismail damals nicht verstanden, wie ist die Gemengelage, was habe ich eigentlich zu sagen, wenn ich da Geld reingebe? Das hat er, glaube ich, nicht so richtig gerafft. Das war ja ähnlich bei uns, bei Herrn Windhorst. Ja. Insofern, da sehe ich eine Parallele. Herr Lehmann wird das wohl wissen, nehme ich an. Ja, der hat ja Abitur, habe ich gehört. Dementsprechend weiß ich nicht, was er sich da jetzt so richtig erhofft, also was da so seine Handhabe ist, weil du wirst, gerade wenn du Jens Lehmann bist, ich meine, der war bei uns damals Aufsichtsrat und ist weshalb rausgeflogen, weil er irgendwo über Dennis Aogo gesagt hat, das ist der Quotenschwarze oder irgendwie sowas.
Exakt.
Also du kannst, das ist ja mit Ansage, wenn du so jemanden dir quasi ins Gremium ganz nach oben in den Verein holst, der quasi eine tickende Zeitbombe ist, der, wenn er nicht irgendwelche rassistische Scheiße irgendwo labert, irgendjemand mit einer Kettensäge attackiert oder das Haus oder keine Ahnung, was er gemacht hat. Also jemand, der überhaupt nicht einzuschätzen ist, da hätte ich persönlich ein bisschen Bauchschmerzen als 1860-Fan.
Ja, vor allem, wenn er halt die Investorenseite vertritt. Sorry, Nico, aber also da muss ich auch sagen, das ist ja hochexplosiv. So, Lehmann ist auf der Seite eines, nennen wir es mal, Investorenkonsortiums, wahrscheinlich mit 1860 Nähe, sonst würdest du das nicht machen. Und die werden wie immer maximal, die können 60% der Anteile der KGA haben, haben aber halt maximal 49,9% der Stimmrechte. Was am Ende heißt, der e.V. wird sich durchsetzen. Und das ist ja die Perspektive, die bei 60 häufig auch etwas zu wenig beleuchtet wird, dass da ja nicht nur Spezialisten auf der Investorenseite sitzen, sondern auch in den Vereinsgremien, die, wie wir alle kennen und lieben, ja irgendwie Traditionsvereine. Aber bei 60 ist das ja nochmal alles gefühlt nochmal doppelt so schlimm, was an Vereinsmeierei und Treue und ich weiß es besser, wie ich einen Verein zu führen habe, am Start ist. Also allein sich vorzustellen, dass diese beiden Perspektiven aufeinanderprallen, dafür müsste es ja eigentlich schon klappen, weil es echt sehr witzig wäre, da von außen irgendwie zuzugucken.
Es wirkt natürlich auch so ein bisschen wie so ein Vanity-Projekt von einem Mitte 50-jährigen Ex-Fußballprofi, der irgendwie nicht mehr ganz so die Rolle spielt, ja, im Fußball.
Der in München wohnt.
Ja, so, aber der irgendwie nicht, genau, das war ja immer die große Story dann, als er bei Stuttgart war, er hat in München gewohnt, ist mit dem Helikopter zum Training geflogen und hat natürlich sich auch das ein oder andere Ding geleistet. Salihovic' Schuh mussten sie irgendwann mal, glaube ich, wieder vom Tornetz runterfischen.
Er hat doch einfach mal an die Bande gepisst,
hinter,
oder?
Hinter die Bande, ja. Ja.
Und dann hat er doch irgendwie auch mal die Spiele von so einem Balljungen irgendwie so irgendwie dem weggenommen, weil der sauer auf den Balljungen war.
Kennt ihr noch dieses Video, wo er irgendwie irgendeinen Reporter nach 5 Euro fragt?
Ja,
das müsst ihr mal googeln, das ist großartig. Da ist er irgendwo und meint, da hast du 5 Euro. Dann meint er so, hey, wieso denn? Ja, ich habe irgendwie kein Geld jetzt und ich will mir was kaufen, dann kriege ich die wieder. Nö.
Aber
war das aber Dortmund, wo er von der Tribüne im Taxi während des Spiels nach Hause ist?
Ja, stimmt, das war
jetzt. Weiß ich nicht, mit der Straßenbahn nach Hause?
Nee, ich dachte auch, ja, mit der Straßenbahn. Ja,
Straßenbahn, ich glaube, das während des Spiels. Genau. Also ja, aber zumindest hat Dortmund damals eine Meisterschaft gewonnen mit ihm unter Matthias Sammer als jüngster Bundesliga-Meistertrainer.
Trotz ihm. Trotz ihm.
Nee, Lehmann war damals stark, Lehmann war damals mega. Der war ja bei Milan das Jahr, dann nach Schalke und so und dann da war er bei Dortmund, das ist sehr schnell wieder weg, zu Arsenal und Dortmund hatte dann Guillaume Marmus als Ersatz. Das waren gute Zeiten. In jedem Fall habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Vanity-Projekt, weil ich meine, welche Rolle spielt Jens Lehmann aktuell im Fußball, also im deutschen Fußball nicht so die krasse, da hat er ja auch die juristischen Auseinandersetzungen, kann man alles, glaube ich, gut nachlesen mit Nachbar, Kettensäge, whatever, was da alles so für Rollen spielen, also das wirkt so ein bisschen, aber der 68 ist natürlich schon seit jeher so wirklich der also ist ein cooler Verein aus meiner Sicht, der hat irgendwie sehr viel Charme, wenn man im Grünwalder Stadion ist, hat natürlich auch sehr viel Klüngel. Ich meine, Karl-Heinz Wildmoser ist bis heute für mich so der Inbegriff des so Provinzfürsten und gleichzeitig Fußballpräsidenten. Ich meine, der war guter Gastronom in München, aber also krasser geht's eigentlich in die Richtung nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, es hat sich bis heute nicht sehr verändert, Tommy.
Ich habe einen kurzen Einwand, der erstmal wie ein Ausflug anmutet, dann aber eine Kurve macht und wieder zu 1860 kommt. Also, während Borussia Dortmund gerade gegen Juventus Turin in der Nachspielzeit das 2-4 verspielt hat und es noch 4-4 ausgegangen ist, ist mir in diesem Spiel aufgefallen, und bitte schaut euch nochmal Bilder oder die Zusammenfassung an, dass dort die vermutlich zwei schönsten, weil klassischsten Trikots in der Champions League der letzten 10 Jahre gespielt wurden, bei Juve und bei Dortmund. Dieses Spiel, guckt euch die Trikots bei dieser Partie an, Wahnsinn, wahnsinnig schön beide. Und jetzt kommen wir zu Trikots. Da hat nämlich 1860 gerade mit dem Heim- und dem Auswärtstrikot mindestens Top 3 in Deutschland gerade gelandet. Also auch das, guckt euch das mal bitte an. Sieht natürlich an dem Flo Niederlechner alles gut aus, das wissen wir auch, ja, als alter Berliner. Aber nur da, du hast es gesagt, Konstantin Eckner ist ein cooler Verein, macht auch vieles richtig. Man kann nur hoffen, auch in der Investorenfrage. Weil, so, nochmal, Jens Lehmann, wenn der irgendeine Art Sprachrohrfunktion haben sollte, dann brauchst du auf jeden Fall auch einen neuen Pressechef oder eine Pressechefin, die sehr schnell reagieren kann.
Du brauchst einen Krisenstab, da meinst du.
Ja. Lass uns mal sortieren, Leute. Du hast es schon richtig angefangen, Tommy. Wir gehen mal in die Investorenrolle. Wir gucken uns mal 1860 strukturell auf allen Punkten einmal an und analysieren das mal. Und ich würde das gerne, wir sind hier, meine Rolle raus, 3 Kategorien, die wir jetzt angehen. Wir gucken uns mal das Sportliche an, da kommt Konstantin gleich ran und muss uns mal ein kleines bisschen die sportliche Perspektive von 1860 erklären. Wir werden uns gleich auf jeden Fall auch über das Vermarktungspotenzial von 1860 unterhalten. Kai Ripper, da kannst du schon mal deine ganzen PDFs rausholen und Markenwerte von 1860 mit uns analysieren. Tommy, aber wir so ein bisschen als Vertreter von dem, was die Fanliebe, was die wirklichen Werte eines Vereins betrachtet. Gib mir mal eine Zusammenfassung. Wofür steht für dich, abgesehen von dieser Option des kleinen Vereins und sowas alles, im deutschen Fußball-Gesamtkontext, wofür steht 1860 München?
Ja, also Disclaimer, ja, also jeder Münchner oder 1860-Fan wird jetzt gegebenenfalls sagen, hey, wovon redet der Typ da? Aber ich kann es ja jetzt mal mit dem Blick von außen sagen. Also für mich ist 1860 unter dem Strich auf jeden Fall erstmal ein Traditionsverein, ein großartiger Traditionsverein, den wir alle damals, als wir die Cola-Dosen, was 94, 95 gesammelt haben, immer noch klar in der Bundesliga gesehen haben. Damit sind wir aufgewachsen, 1860 Bundesliga-Verein. So, dann war es natürlich immer quasi der sympathische Antagonist des FC Bayern, ja, in München. Das heißt, für mich, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, für mich ist, geht man dann natürlich zu 1860, wenn man ein bisschen was auf sich hält oder den Fußball jemals geliebt hat. Und jetzt, ne, also geiles Logo übrigens auch, schönes Wappen, finde ich auch noch speziell, gibt es auch nicht so oft in der Form, habe ich auch selten gesehen. Und vom Potenzial her, Nico, glaube ich, kannst du natürlich genau das schaffen, so eine Gegenbewegung zum FC Bayern, ja, das vielleicht auch ein bisschen mainstreamiger, weil wir haben ja gehört, da ist ein Stadion für 40.000 bis 50.000 Menschen geplant, da müssen ja noch ein paar mehr ran jetzt sozusagen, ne? Das heißt, wo sind da Potenziale? Und ich glaube, so in Abgrenzung zum FC Bayern, wie heißt da das coole Viertel in München, wo Glockenbach oder was, oder wo gehen die, wo sind die Hipster, so, weißt du, so der Verein des Glockenbach-Viertels, so, wenn es das gäbe, so, das wäre so jetzt mein Impuls, kann da auch völlig falsch sein für einen Münchner, der sagt, nee, so würde das niemals ablaufen, keine Ahnung.
Ja, ganz interessant darin ist ja, dass wir die Potenziale in den anderen beiden großen Städten mit Hamburg und Berlin ja auch quasi voll erleben, gerade dass da der Kleine ja sogar der Große ist im Moment, ne? Ist ja sowohl in Hamburg so, dass St. Pauli ja auf jeden Fall sportlich im Moment die Nummer 1 in der Stadt ist und bei Union Berlin genauso über Hertha BSC gerade schwebt, obwohl da die größeren Vereine eigentlich der HSV und Hertha sind. Das heißt, es gibt ja schon eine Marke, die stark ist, Kai Rippe. Was siehst du denn da aber an Vermarktungsmaterial Stand jetzt bei 1860 München und vor allen Dingen, welche Potenziale siehst du? Ist das etwas, was wieder auf Champions League-Niveau wachsen kann oder bleibt es ein lokales Phänomen fürs Glockenbachviertel aus Vermarktungssicht?
Naja, also das hängt ja auch viel mit der sportlichen Performance zusammen. Also aktuell ist es aus Sponsoring-Sicht ein Verein für die Stadt. So, das ist aber in München natürlich schon mal extrem viel wert. Ne? Ich wollte gerade mal gucken, was die so an Sponsoring-Volumen machen. Hier steht etwa 4 bis 5 Millionen Euro. Das ist für einen Drittligisten schon eigentlich ziemlich okay ohne Hospi. Also schon mehr als okay. Und ich habe hier auch gerade gelesen, dass die Bayerische fast eine Mio zahlt, also fürs Hauptsponsoring. Das kommt mir eher ein bisschen zu viel vor, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die da relativ stattlich unterwegs sind, weil die Bayerische natürlich auch ein geiler Trikotpartner ist oder ist ein geiler Fit mit 1860 München. Deshalb, das Hauptasset ist die Stadt, das Hauptasset sind die, dass du wahrscheinlich auch bei vielen Entscheidern im Münchner Raum noch eine hohe Sympathie hast für 1860 München, kommt wahrscheinlich auch noch aus der Zeit, als die erfolgreich waren. Und das ist natürlich eine super Grundlage, um irgendwie geile Sponsoring-Deals abzuschließen. Ne? Also der Werbewert von einem Drittligisten, der ist deutlich geringer. Aber dadurch, dass der Brand und die Stadt halt so stark ist, ist das aus Vermarktungsperspektive erstmal eine geile Sache. Ne? Also letzter Satz, was halt ein echtes Downside wiederum ist, ist das Stadion. Also ich war jetzt länger nicht mehr im Grünwalder, aber so ein Stadion macht auch viel aus für Sponsoring und gerade für Hospitality. Hospitality im Grünwalder ist, ich glaube, das ist sogar nicht mal im Stadion, sondern ist das nicht irgendwo außerhalb, sage ich mal, und dann wirst du eher hin und her geschattelt. Das ist natürlich ein Downer und ich bin mir auch nicht sicher. Die werden wahrscheinlich irgendwie erste Reihe LED-Banner haben, aber auch also die Werbeflächen sind wahrscheinlich nicht gerade State of the Art und das ist dann halt auch ein Problem für Sponsoring. So, da, also so blöd es immer ist, und so schön eigentlich so alte Stadien sind, für Sponsoring und Hospitality-Einnahmen ist ein neues Stadion eigentlich ein Must. Ne? Also und ob das dann 30 oder 40.000 hat, ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, dass das halt 2.000 bis 3.000 Hospitality-Plätze hat, die du safe in mit 1860 in München immer ausverkaufen würdest. So, und darüber machst du halt die Kohle, ne?
Ist halt schon auch irgendwie tragisch, weil das im Zweifel dazu führen könnte, dass der altehrwürdige 1860 irgendwo am Stadtrand in der Nähe von einem Industriegebiet in irgend sowas UFO-artigen spielt, wie das SC Freiburg oder Mainz 05 machen, was ja sehr viel von der Seele verlieren würde und davon auch von den Markenwerten. Da würde ich mir Sorgen machen. Trotzdem, Kai, bin ich voll im Verständnis dafür, was du, wir wollten ja deine Vermarktersicht haben. Was du da denn siehst, wo die Probleme siehst. Bevor das alles kommt, braucht es aber das Sportliche. Konstantin, wo stehen wir da? Wann geht's in die Bundesliga? Welches Potenzial siehst du? Ist das der Back-to-Back-to-Back-Champion des deutschen Fußballs in den nächsten Jahren?
Gut, wir nehmen am Dienstagabend auf, am Mittwoch spielen sie gegen Hansa Rostock. Mal sehen, wie es da ausgeht. aktuell sind sie ja Vierter. Also sind sogar jetzt nach dem ersten paar Spieltagen, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, sind sie im Aufstiegsrennen der dritten Liga dabei, die wie schon in den Vorjahren wahrscheinlich sehr, sehr eng sein wird. MSV Duisburg hat einen riesen Start hingelegt nach dem Aufstieg. Weil Manager Michael Preetz, ne, der regelt da einfach, ist logisch, also, ganz klar. Ich meine, ja, Preetz war mit der Regionalliga, der hat die Spiele gegen Bocholt und Düren erlebt, ne? Der ist durch alles durchgegangen jetzt. In jedem Fall, 60 hatte eigentlich mal so eine Zeit, in der es hätte besser laufen sollen, denn 60 hatte ja mal diese Phase, in der man viele talentierte Spieler wie Daniel Bayer und Julian Weigel und die jetzt kommt Bender-Zwillinge natürlich. Und auch, ich meine, Timo Gebhardt und so weiter, sie haben alle irgendwo dazugehört, zu dieser starken Jugendphase. Mittlerweile in der DFB-Nachwuchsliga, in der U19-Nachwuchsliga, weiß nicht, am Wochenende hat man gegen Unterhaching 0-1 verloren. Also da läuft es jetzt auch noch so lala. Darf nicht ganz vergessen, dass Unterhaching ja auch noch so ein gewisse Attraktivität hat als, ich nenne es mal, Hipster-Studentenverein. Also darf man in München nicht ganz vergessen, es gibt so eine Hipster-Studentenriege, die zu Unterhaching geht.
Aber was studieren die, wollte ich gerade sagen, also Theologie BWL. Oder was sind das für Studenten? BWL. Ach, BWL. Also das, ich halte das auch, also
wenn du vor Ort bist, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal im Sportpark Unterhaching, das ist, hat schon, das gibt es ein paar tausend Leute, die dahin gehen. Und die im Unterhaching irgendwie cool finden. Was ich glaube auch Sandro Wagner hat auch ein bisschen dazu beigetragen jetzt die letzten zwei Jahre, als der dort war. Jetzt ist er natürlich nicht mehr dort. Aber in jedem Fall, und Unterhaching hat auch noch so ein bisschen Attraktivität als, ey, wir gehen lieber dahin, weil das ist so der komplette Outsider-Club, auch wenn die außerhalb von München liegen. De facto. Ja,
also du hast mit allem, also das stimmt schon, das weiß ich auch, aber in meiner Welt ist das trotzdem weit weg, dass Haching 1860 irgendwie noch das Hipster-Publikum absprechen würde, wenn die es richtig aufladen würden. Das,
wo wir jetzt darüber gesprochen haben, ist sportlich zum Beispiel, und Haching macht eine ganz gute Jugendarbeit.
Genau, da bleiben
1860 hat eben in der Jugendarbeit einfach ein Stück weit nicht mehr ganz so das Standing, weil die Bayern auch sehr aggressiv sind, was den Jugendmarkt betrifft, weil die Bayern eben dann bei Augsburg reingehen und sofort Top-Talente wegkaufen jetzt als oder wegholen. Im Jugendunion-Bereich darf man ja nicht direkt kaufen, aber in jedem Fall, die sind da sehr aggressiv, auch wenn dann vielleicht die Durchlässigkeit nach oben nicht so krass ist. Aber die Bayern sind da voll drauf. Unterhaching macht eine gute Jugendarbeit und kriegt da vielleicht auch hier und da sogar 1860 mittlerweile ein bisschen was ab. Beziehungsweise der FC Augsburg, den man immer noch lokal betrachten muss als möglichen Konkurrenten, was den Nachwuchsbereich betrifft. Die haben sehr gute Nachwuchstrainer zum Beispiel, FC Augsburg, die das Scouting dann auch in der Fläche dort in der Gegend betreiben. Also 1860 hat nicht mehr die starke Nachwuchsarbeit wie einst. Und die haben ja jetzt einen Drittliga-Kader, der okay, ich meine den Kevin Volland, der gerade gesperrt ist, Niederlechner vorn, Jesper Verlaat ist jetzt mittlerweile Kapitän, der ist ja schon ein paar Jährchen da. Patrick Klöckner als Cheftrainer ist schon rumgekommen, war bei Chemnitz und sonst wo. Ist ja aber jetzt natürlich alles nichts, wo man jetzt daran glaubt, dass die mit dem Kader irgendwie jetzt durchmarschieren könnten. Können eventuell im Aufstieg mitspielen dieses Jahr, können vielleicht auch mal in die Relegation kommen und dann dort Preußen Münster schlagen oder wen auch immer. Oder Hertha BSC. Nein, Spaß. In dem Fall, also das ist jetzt alles sportlich sehr überschaubar, weil auch die finanziellen Ressourcen sehr überschaubar sind. Und weil eben die Jahre der starken Jugendarbeit nur dazu genutzt wurden, dass man Julian Weigel und die Bender-Zwillinge und so für vergleichsweise relativ wenig Geld verkauft hat. Also ich meine, man kann sich mal anschauen, der Julian Weigel-Transfer damals, Dortmund hat ihn sofort geholt und Weigel war ja sehr, sehr schnell dann Stammspieler. Das war in dieser nach Shahin Kehl-Zeit quasi, als dann irgendwann Weigel kam. Die haben da auch nicht das Riesengeld gemacht. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was Nürnberg mittlerweile an doppelten Millionenbeträgen generiert, hat 60 da nicht so viel Geld rausschlagen können aus dieser ganz starken Jugendphase. Also wenn es sportlich nach oben geht, dann wäre es ein ganz, ganz weiter Weg. Dann bräuchte man eventuell einen Trainer so à la Horst Steffen. Aber den muss man erstmal finden.
Den gehen wir nicht her. So, aber um uns das mal, und das gebe ich mal offen in die Runde, mal die Gedanken darüber machen wollen. Wenn man 1860 München retten möchte, braucht es, glaube ich, eine Trennung von dem derzeitigen Investor. Oder, Tommy, wie siehst du das?
Naja, also das Einzige, was ich mitbekomme, ist, dass der Typ natürlich immer wieder für Negativschlagzeilen sorgt, weil er halt irgendwie, ja auch glaube ich, ein Spacko ist, oder? Also so wie man das mitbekommt. Ja, also da gab es dann hier und da auch, ich finde auch immer witzig, manchmal schreibt er dann so Statements in so perfektem Deutsch, weißt du, wo du so, und dann hörst du so Interviews und denkst, okay, der spricht ja gar kein Wort Deutsch so richtig. Also das ist immer alles so ein bisschen, ja zumindest grotesk, würde ich mal sagen. Insofern, ich weiß gar nicht, was der mal davon abgesehen überhaupt zu sagen hat oder welchen Einfluss der da hat oder ob der nicht einfach nur ein sehr lautes Störgeräusch nebenher ist, was vielleicht das ein oder andere Sponsoring-Engagement verhindert, weil sportlich und strukturell.
Ja? Ja, also vielleicht um das zu kommentieren, also 1860 macht immer noch jedes Jahr ein finanzielles Defizit von mal eine Million, mal ein bisschen mehr und nach meinem Kenntnisstand gleicht Ismaik das jedes Jahr noch wieder aus. Ne?
Also ist er quasi das Bayer von Bayern.
Ja, also das ist schon, also zum einen, natürlich hat er irgendwie immer noch 49,9% der stimmberechtigten Anteile, so, auf der anderen Seite hat er, glaube ich, auch ordentlich Darlehen gegeben, weil er gibt das ja auch nicht umsonst. So, ich kenne natürlich die Verzinsung nicht, aber also de facto leiht er 1860 Geld, damit die davon quasi ihr Strukturdefizit bezahlen können. Also inzwischen ist es, glaube ich, eher so ein Genussscheinmodell. Also so finde ich, sind sie geworden. Aber der 1860 schuldet dem halt Geld, ne? Und dadurch bist du natürlich schon auch irgendwie dem ein bisschen ausgeliefert, weil wenn der jetzt auch den Hahn wieder zumacht, dann schafft es halt ein Fußballverein ja leider nicht so aus dem Stand, dann zu sagen, ja okay, dann halt nicht, dann hole ich mir die Kohle woanders, weil so ein Verein kriegt halt selten die Fananleihen etc., weiß ich nicht, ob sie die auch schon durchhaben, also die hängen da, glaube ich, schon noch ein bisschen am Tropf, ne? Und solange nicht der Standpunkt von Ismaik ist ja, glaube ich, er möchte zumindest mal einen Großteil von seiner Kohle wiederhaben, die er da jeweils investiert hat. Das waren so bummelig all in 80 Millionen, also die 18 bis 20 zum Start und dann aber immerhin noch 60 Overtime. Das zahlt natürlich keiner, ne?
Aber es ist auch, glaube ich, nochmal ein gutes Beispiel dafür, ohne jetzt komplett vom Pfad abzuweichen. Aber wir haben eben so ein paar Investoren in den letzten 15 Jahren gehabt, auch wie Michael Ponomarev beim KFC Uerdingen, über den wir auch nochmal sprechen müssen irgendwann. In jedem Fall, die gehen da rein, die haben natürlich ein bisschen Geld und Ismaik war anscheinend mal der erste Milliardär Jordaniens, aber hat irgendwie nur noch 300 Millionen, also zumindest gab es mal irgendwelche Estimations, dann waren es nur noch 300 Millionen, also ihm muss auch ganz schön viel Geld flöten gegangen sein, was er irgendwann mal verdient hat durch den Immobilienboom damals in der Gegend. In jedem Fall, das sind so Typen, der geht rein, kauft für 18 Millionen die Anteile, haut schon ein bisschen Geld hier und da mal rein, aber die 11 Millionen zum Beispiel damals, um den Abstieg, den direkten Abstieg aus der zweiten, die vierte Liga zu vermeiden, hat er auch nicht bereitgestellt, aufgrund des Zwists. Aber du siehst auch, wenn da einer so tröpfchenweise ein bisschen Geld reinputtert, das bringt ja gar nichts und der macht eigentlich nur Unruhe. Also entweder du hast einen Investor, der dann vielleicht ein bisschen exzentriger ist, wie wahrscheinlich auch Ismaik, aber der dann einfach sagt, hier, 300 Millionen, egal, kauft euch 5 gute Spieler, kauft irgendwie den besten Spieler von Dortmund, mir egal, wir gehen jetzt hier voll rein und wir verbrennen jetzt erstmal ein bisschen Geld, aber wir machen dann einen Sprung nach oben, dann ist okay, aber wenn du einen hast, der irgendwie wegen 20 Millionen hier einen Aufstand macht und sich jedes Mal mit dem Brasilien anlegt, das ist ja eigentlich das Schlechteste, was dir eigentlich als Verein passieren kann, also 1860 würde heute besser dastehen, wäre Ismaik 2011 nie aufgetaucht.
Ja, ja, dann wären sie wahrscheinlich auch direkt in die Bayernliga runtergegangen, ne? Also der hat ja damals, war ja auch schon so der Notnagel.
Ja, klar, aber da hätten sie sich von besser aufgebaut wieder, weil sie trotzdem eine gute Jugendarbeit hatten.
Und so haben sie einfach Frage zu beantworten, Nico, also ja, ich kann aus der Fernperspektive mir nicht ansatzweise vorstellen, wie dieser Verein irgendwie wieder richtig auf die Beine kommen soll, wenn die den Investor nicht irgendwie loswerden. Das Übel ist ja immer, also du wirst ihn los und du holst dir ja den nächsten rein, ne? Also ja, stelle sich vor, dass mit diesen Schweizern hätte geklappt, also das muss ja auch sehr windig gewesen sein, oder du holst dir, wie gesagt, Lehmann rein mit einem Konsortium und dann hast du auf einmal da so eine Handgranate als Head of Soccer. Das ist halt schon, wenn du einmal da drin bist, ist das brutal schwer, finde ich, irgendwie da wieder rauszukommen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie auf einmal die sportlichen Übertransfers. Aber das ist bei 60 ja auch nicht zu erwarten. Also, wird eng.
Übrigens, also ich habe gerade mal ein bisschen geschaut, was der Ismaik so alles sagt, ne? Also er hat jetzt am 13.04.2025 gesagt, jeder, der glaubt, die Fähigkeit zu haben, 1860 zu kaufen, meine Tür steht offen. Also looking at you, Jens Lehmann. Aber wenn er nicht 200 bis 300 Millionen hat, wird es für ihn nicht funktionieren. Heißt, glaube ich, nicht, dass er 200-300 Millionen als Ablöse oder als Verkaufspreis haben will, aber das müsste schon das Gesamtpaket sein, was man da rein investieren muss, um tatsächlich mal den großen Traum von Herrn Ismaik zu verwirklichen, denn der hat auch mal gesagt, ich träume davon, mit 1860 durch Europa zu reisen.
Kann er ja mal. Testspielserie im Sommer hat sie nicht. Ja.
Ich meine, er hat aber ja auch Erfahrung, ne? Also, dass er Faktor 4 von seinem initialen Investment jetzt nochmal oder Faktor 3 dann nochmal reingestellt hat, wenn er 20 vorne gezahlt hat und 60 Overtime. jetzt, das ist alles vor 15 Jahren gewesen, die Summen sind teurer geworden. Also so ganz absurd ist dann diese 200 Millionen wahrscheinlich nicht. Weil es bringt dir ja auch nichts, irgendwie dir die Anteile zu kaufen und dann hast du so einen strukturschwachen Drittligisten. Du musst ja wirklich danach noch ordentlich Geld in die Hand nehmen und vielleicht musst du wirklich eine Anschubfinanzierung für so ein Stadion klar machen, um irgendwie da rauszukommen. Oder du bist halt einfach dann der Arbeiterverein in Giesing und belässt es dabei und verabschiedest dich einfach halt von deinen Ambitionen und bist halt vielleicht irgendwann ein ganz cooler Drittligist, wobei wir alle wissen, Drittliga finanziell ganz schwierig.
Die Sache mit dem Stadion ist eben, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, wer jetzt reinkommt als neuer Investor, weil Ismaik ist, glaube ich, auch verbrannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Dieter Reiter oder irgendjemand aus der Münchner Politik mit dem was zu tun haben möchte, weil ich glaube, da verlierst du ja minütlich Stimmen, wenn du mit dem zu sehen bist. In dem Sinne, wer jetzt auch immer der neue Investor wird, wenn du ein Stadion bauen möchtest, das klingt ja immer so nett, ja, wir bauen in München Riemen ein Stadion. Okay, also da muss München als Stadt mitspielen, weil die Stadt ja so zugebaut und wenn es dann noch drei freie Immobilien gibt, dann hat die Stadt da irgendwie Hand drauf und da sind wahrscheinlich schon Wohnungsbauprojekte dafür irgendwie vorgesehen. Also man muss dann echt auch gut mit der Stadt München verhandeln, mit der Politik dort, um dann zu erwirken, ey, wir gehen aus dem städtischen Stadion Grünwalder Straße raus und wir bauen ein neues Stadion und es hat alles Hand und Fuß und es wird keine Bauruine. Weil wie gesagt, München, da ist der Baudruck mindestens genauso hoch wie in Berlin. Weiß ja Hertha BSC, ne? Also wie schwer das dann ist. Und ich sag mal so, im Westend gibt's noch, da sieht man eher noch grüne Fläche. Die sieht man ja in München auch nur noch so partiell. Und das sind dann Parks, die sind geschützt und die müssen so bleiben. Insofern, also auch da, die Investoren stehen dann vor einer großen Herausforderung. Es geht ja nicht nur darum, 200 Millionen neue Stadien zu bauen, wenn man wirklich das Geld hätte, sondern da auch wirklich dann die Genehmigung dafür zu bekommen. Und das ist das Erste. Und das andere ist aber das, was mich trotzdem wundert, ist, wenn man sich mal überlegt, dritte Liga, was da so für Gelder gezahlt werden. Also wenn man ein bisschen, warum gibt es eigentlich keine smarten Leute, also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber warum gibt es eigentlich keine smarten Leute, die mal mit 15 Millionen den Aufstieg und den Sprung an die Spitze der zweiten Liga schaffen? Das ist eigentlich auch ein Thema, das mich immer wieder bewegt.
Ja, oder aktuelles Beispiel bei mir aus meinem Kosmos, mein Sohn spielt ja bei Sparta Lichtenberg und da wird jetzt der Fußballplatz an der Fischerstraße hier bei mir in Lichtenberg, wird jetzt zum Paul-Kalkbrenner Sportfeld. Ja, also da gibt es einen ganz prominenten Investoren. Ja, weil Paul natürlich da, ist sein Jugendverein. Ja, also der kommt ja auch hier aus der Ecke und steht da auch immer bei den Saisonabschlussfesten und beim Derby steht er so dabei. Und da ist jetzt tatsächlich am 27. September ist es, glaube ich, die Einweihung des Paul-Kalkbrenner Sportfelds. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich finde, es klingt einfach nur großartig.
Warum ist es nicht das Tommy Gmür Sportfeld, frage ich mich an
der Stelle. Ja, na, pass auf, weil er hat natürlich ein viel engeres Band mit diesem Verein und wird dann tatsächlich seine Traditionsmannschaft gegen Sparta spielen und man munkelt, dass in seiner Traditionsmannschaft dann so Materia, Bastian Schweinsteiger und Per Mertesacker auflaufen. Hier bei mir um
seine
die Ecke neben
Homies,
der BSR.
Ne?
Seine alten Homies.
Also wer ist dann ein bekannter Münchner Musiker, als wäre dann Spider-Murphy-Gang oder sowas?
Ja. Aber das sind die Sporties nicht bestimmt doch auch 1860er,
einer,
oder Sportfreunde?
Einer von denen. Einer ist Bayern, einer ist 60. Das ist der, okay. Aber der Frontman, wenn ich ich hoffe, ich sage es nicht falsch, der ist, glaube ich, der Bayern-Fan und der, was ist es, da bleiben noch zwei übrig, der Drummer oder der Gitarrist, also die sind 60er und einer ist gar nichts.
Harsch.
Lass uns mal das Ganze noch mal ein kleines bisschen sortieren. Und ehrlicherweise, wir sind ja dann auch in unserer Runde hier mit so viel Expertise versehen, auch mal einen Lösungsansatz liefern. Das ist das, womit ich ganz gerne schließen möchte heute. Wir haben schon gehört, 1860, das Ganze kostet wohl ein paar hundert Millionen, ist eindeutig wahrscheinlich viel zu teuer. Stadion marode, Vermarktungspotenzial eher mittelmäßig, gerade sportlich, wenn Glück, vielleicht übernächstes Jahr mal ein Aufstieg, wenn du das gut aufbereitest, jetzt erstmal so ein bisschen eine Wundertüte. Aber ein riesengroßer Markenwert und Kern und schon auch viel Tradition und wahrscheinlich auch Romantik, die da drin steckt, mit der man etwas machen kann. So, Kai, siehst du ein Paket, das man schnüren kann, um 1860 in die Bundesliga zu bringen?
Also, du bräuchtest wahrscheinlich diesen einen Münchner Milliardär, der tatsächlich die 200 über hat und sagt, ich tue das jetzt für meine eigene Legacy und stelle hier keine Ansprüche. vielleicht benennen sie das den Vorplatz des Stadions noch nach mir. Ist, kurzer Spoiler, also den schien es ja mal zwischendurch sogar gegeben zu haben. Das wäre, ich glaube, dann hätte man eine Chance, aus sich heraus sich von diesen ganzen Umklammerungen zu befreien. Boah. Also wüsste ich nicht wie. Also vielleicht, wenn 50 plus 1 fällt. Das ist 60s größte Chance.
Da kommen wir nämlich zur Hertha, Tommy. So, ihr selber seid ja auch immer in den Fängen der bösen Investoren und damit quasi ein Spielball im großen Konzert des Weltfußballs. Mit deinen Erfahrungen, mit deinem eigenen Verein, siehst du Potenzial, eine Chance, irgendeinen Weg, wie wir 1860 retten können?
Also, du hast mir jetzt eine, das ist ja eine Suggestivfrage, weil ich, also eigentlich muss ich erstmal kurz eine Gegenrede starten, eine kurze zu dem, was du mit den bösen Investoren gesagt hast, und dann gebe ich dir auch noch eine Antwort darauf. Also, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, diesem Reflex nachzugeben, zu sagen, die bösen Investoren. Also in erster Linie ist da bei uns jemand gekommen, der uns sehr, sehr, also wirklich sehr viel Geld gegeben hat, dafür nichts zurückbekommen hat, nichts zu sagen hatte, überhaupt nicht gestaltet hat und versenkt haben die Kohle schon einfach die handelnden Personen. Das haben wir schon selber gemacht. Das heißt, nur weil das jetzt schiefgelaufen ist, sozusagen den Grund dann im Investor zu suchen, das ist ein bisschen kurz gedacht. Also in Wahrheit, stell dir vor, es wäre alles gut gegangen, da würden wir dem jetzt die Füße küssen. Der hat eine wirtschaftlich extrem dumme Entscheidung getroffen, ist auch kein Sympath gewesen, muss man auch dazu sagen, und wahrscheinlich auch ein bisschen dubios. Okay, der hat uns aber nicht geschadet, der hat uns erstmal Geld gegeben. So, ne? Also insofern, böse Investoren würde ich so mal kurz einrahmen. So, und jetzt glaube ich bei 1860, Kai, du hast gerade gesagt, dieser eine Münchner Milliardär. Ich glaube, Milliardäre haben halt diese Charaktereigenschaft, dass sie Geld nicht einfach verschenken, ohne was da zurückzubekommen. Sonst wären sie vermutlich keine Milliardäre geworden. So, ich glaube, dieser eine Milliardär, von dem du sprichst, ist eigentlich das Kollektiv, weil wir reden ja über eine extrem finanzstarke Region, über eine sehr reiche Stadt. Also da sowas wie eine Fananleihe oder irgendwie sowas zu starten, wo man so sagt, eine Stadt holt sich so einen Verein zurück, das finde ich eher noch irgendwie sympathisch. Und das sollte, glaube ich, mit dem Bruttosozialprodukt von München auch einigermaßen easy hinzubekommen sein. Das fände ich eigentlich ganz charmant. Da würde ich vielleicht sogar einen Zweitwohnsitz in München anmelden, um auch noch Anteilseigner zu werden.
Ein anderer Fußball ist möglich, ne? Auch an der Grünwalder Straße, oder Konstantin? Hast du Hoffnung oder gibst du sie auf und packst sie mit KFC Uerdingen und Co. in einen Sack?
Nee, Uerdingen geht's viel, viel schlechter, um ehrlich zu sein. Also wenn man da mal bei Heimspielen die letzten Jahre war, da ist auch noch noch viel mehr Druck auf dem Kessel als im Grünwalder Stadion, wo ja trotzdem noch irgendwie, das Grünwalder Stadion hat ja ein bisschen was von Fortuna Köln zum Beispiel. Da trifft sich noch trotzdem so eine gewisse Gruppe von Einheimischen, die einfach da schon lange hingehen und man bequatscht trotzdem noch so ein bisschen über das Business, was in der Stadt läuft und so. 1860 hat da schon einen gewissen Charme dahingehend, wie auch Fortuna Köln in Köln übrigen, meiner Erfahrung nach zumindest. Egal, also ich würde ja, wenn ich jetzt irgendwie, wenn es da doch einen Investor geben würde und es wäre jemand Seriöses, dann wäre natürlich dann schon auch die Notwendigkeit vorhanden zu sagen, okay, wir stellen jetzt hier ein Konzept auf, sportliches Konzept, wie wir jetzt in den nächsten, sagen wir mal, so und so vielen Jahren in die erste Liga kommen. Wir kommunizieren das aber übrigens nicht nach außen hin, also erzählen nicht jedem, wir sind in 5 Jahren der ersten Liga und in 7 Jahren spielen wir Europa League. Nee, aber wir machen das zumindest intern und wir präsentieren dieses Konzept, was durchfinanziert ist, mit auch Ausbau Jugendarbeit und so weiter, präsentieren wir dann einem Trainer, der aktuell keinen Job hat und den wir überzeugen können. Also quasi das Modell wie damals mit Rangnick bei RB. Und also nehmen wir an, Roger Schmidt, ne? Aktuell ohne Job, guter Trainer, guter Konzepttrainer, wir präsentieren das Roger Schmidt und wir kriegen den als Trainer bereits in der dritten Liga und der baut nach und nach das auf. Das Gute ist, dass Roger Schmidt, dass dessen Berateragentur gleichzeitig den Koordinator der Talentförderung von Bayern München betreut. Kann man dann vielleicht auch abheuern, weiß nicht. Und der Teammanager von RB Leipzig wird ja auch von der Beratungsagentur von Roger Schmidt betreut. Vielleicht kann man den auch noch bekommen. Der ist ja dann für den Übergang der Junioren in den Profibereich zuständig. Naja, aber jedenfalls, dass man eben so einen namhaften Trainer, einen Konzepttrainer holt, dem sagt, wir haben gewisse Ressourcen, wir können auch Spieler kaufen aus der zweiten Liga, wir wollen aber vor allem jüngere Spieler haben, also wir kaufen jetzt nicht noch den nächsten Florian Niederlechner, gut, der hat eine Verbindung, aber wir kaufen jetzt auch nicht noch irgendwie einen 35-Jährigen, der irgendwie Davy Selke oder so, sondern wenn wir jetzt Leute kaufen, dann versuchen wir dann auf dem Weg zur ersten Liga hin solche Damars und so weiter wie Elversberg zu holen. Und dann ist das sicherlich sportlich schon machbar, weil wie gesagt, also man braucht eigentlich, wenn man auf die aktuelle finanzielle Lage der zweiten Bundesliga schaut und das richtet auf die finanzielle Lage der dritten Liga, man braucht gar nicht so viel Geld, um dort ein Top-Team zusammenzustellen. Aber man braucht einen Trainer, der Ahnung hat, man braucht einen Trainer mit einem Konzept und man braucht aber auch einen überzeugenden Plan für die Spieler, dass man sagt, so und so sieht das aus, keine Sorge, du wirst nicht in der dritten Liga in den nächsten 6 Jahren versanden, sondern wir schaffen das relativ schnell. RB Leipzig hat das bei aller Kritik an denen ja relativ gut gemacht. Die haben sich Yusuf Paulsen davon überzeugt, in die dritte Liga zu kommen.
Ja, das hatte ich übrigens, den Gedanken hatte ich auch mal kurz, weil RB ja auch im Eishockey in München ganz gut involviert ist und Puschel liegt nahe an München. Also ob Red Bull nicht eigentlich der rettende Anker für 1860 sein kann, ich glaube aber, denn, also das ist ja nicht so richtig vereinbar, weil du Red Bull 1860 München, also RB will ja dann gleich Namensrecht und also vom Verein selber, Farben, alles. Ja. Und das ist ja genau die Stärke, die 1860 eigentlich noch hat, ist ja irgendwie Logo, Heritage, Fußballkultur, Name etc. Deshalb ist das wahrscheinlich dann nicht die richtige Brand. Aber wie gesagt, irgendwie gibt's den Case schon in der Stadt und ich dachte so, na, also kann man nicht draus auch was machen, aber...
Wenn du jetzt 1860 übernimmst als Investor zum Beispiel, oder wenn du jetzt irgendwie, ich sag, Roger Schmidt war einfach so eine Idee, weil das gerade ohne Verein ist, finde ich, das ist ein guter Konzepttrainer, der vielleicht sogar für sowas mal bereit wäre, für so einen Wahnsinn.
Ich mag die Idee auch dahinter, ehrlicherweise, weil das wahrscheinlich allein, also du brauchst ja einen sportlichen Ansatz und den schaffst du nur darüber, dass du das größer machst als das Momentum der Ergebnisse in der Liga, gerade in der sie spielen.
Und dann hast du eben so den Rangnick-Effekt, ne? Du hast irgendwie eigentlich einen Trainer, der zu gut ist für die Liga, aber der auch anzieht, wo dann Spieler hingehen und ein 25-Jähriger sagt, ich spiele jetzt nicht mehr bei Hannover 96, ich gehe jetzt in die dritte Liga zu 68, ich gehe mit denen hoch, wie in Yusuf Paulsen damals bei RB Leipzig, darf man nie vergessen, auch ein paar andere, die da hingegangen sind, zum Zeitpunkt, als eben RB Leipzig trotzdem nur ein Drittligist war. Die haben den Durchmarsch dann geschafft, aber natürlich war das mit dem Risiko verbunden. Und da sind ein paar hingegangen, die hätten auch easy in der dritten Liga versinken können. Aber man darf natürlich bei 68 immer ein was nicht vergessen. Ich glaube, das muss dann auch intern und auch quasi extern ein Stück weit kommuniziert werden. Nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber eben zu potenziellen Spielern, Trainern, Verantwortlichen, Geschäftsführern und so weiter. Man muss sich damit abfinden, dass egal was man tut, man wird immer die Nummer 2 bleiben in der Stadt. Weil Bayern München ist unerholbar vorn. Und Red Bull zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, die haben dann keinen Bock drauf, die Nummer 2 in der Stadt zu sein.
Ja, Moment, das sind sie in Paris auch. Also da sind sie auch investiert in die Nummer 2 in der Stadt, weil das wäre nämlich tatsächlich jetzt auch noch ein Weg. Also 1860 als Bestandteil von so einem Multi-Club-Ownership-Ansatz, das bricht halt immer so ein bisschen mit der 50-1-Logik. Ja, ja. Deshalb sind die deutschen Vereine da ja auch nicht so häufig vertreten. Aber wenn du dir einen raussuchen könntest für München und dann 60 mit der Jugendarbeit, vielleicht nicht so ein schlechter Kandidat dafür.
Und schau mal, in Leipzig ist Red Bull sogar nur Nummer 3 in der Stadt.
Der musste kommen. Auf den habe ich gewartet. Das war sehr gut. Aber Konstantin, du wolltest was sagen gerade.
Nee, ich denke auch nur, dass Red Bull zum Beispiel kein Interesse hätte, weil die wollen, glaube ich, trotzdem Leipzig bei allen Problemen, die haben, da nicht irgendwie dann am Ende indirekt irgendwie das Wasser abgraben oder sowas.
Nein, also, Red Bull ist kein Case. Nee. Ne?
Also, aber warum nicht BMW?
Ne, weil ja, BMW
gut, Vereinsfarben sind da.
Aber das ist das Ding, BMW.
Bei Bayern ist...
Audi ist bei Bayern drin, ne? Wenn BMW jetzt bei 60 einsteigt, bist du eben dann immer trotzdem Nummer 2 unter Audi.
Also ich glaube auch, dass das wird nicht funktionieren. Also alle Bayern-Sponsoren oder alle Brands, die in deren Kategorie ein Konkurrent bei Bayern Sponsor ist, würden sich die Blöße nicht geben. Also auch, keine Ahnung, die Versicherung zur Allianz oder Puma zu Adidas. Das würde alles nicht funktionieren. Du müsstest wahrscheinlich eher, vielleicht ist es so ein Bündnis der Traditionskräfte, der Röckels, Hirmers und keine Ahnung, wie die alle heißen. Feinkostkäfer könnte vielleicht ja, der hat, glaube ich, genug Schotter. Also so wie ich das Game mitbekommen habe. Vielleicht muss auch der Schubeck-Alfons aus dem Bau nochmal irgendwie ein paar Anrufe tätigen. Also da gibt es doch genug Klüngel, den man da organisieren kann für unsere 60er.
Charity-Knastkick.
Wird einfach im P1, P1 wird das Geld zusammengesammelt. So machen wir das jetzt ab sofort.
Was wir zum Abschluss brauchen, Denn das werden wir vielleicht nicht hinkriegen, in dieser Ägide jetzt hier einen Investor zu finden, der 1860 200 Millionen gibt. Sportlich sie vielleicht auf die Bahn schieben, ist eine Option. Ich glaube aber, dass bei dem Sponsor ganz viele Leute trotzdem keine Lust darauf hätten und deshalb nicht mitmachen, solange Ismaik da ist. Was man natürlich machen könnte, ist irgendwie so mit kreativen Köpfen eine coole Kommunikationsstrategie zu schaffen, um überhaupt darauf sichtbar zu machen, dass 1860 Hilfe braucht. Tommy, du als kreatives Mastermind in dieser Sportmarketing-Welt, was wäre so dein Ansatz? Hast du spontan eine Idee, womit du 1860 jetzt kostenlos helfen könntest, eine Kampagne zu starten, die dafür sorgt, dass sie danach im Anschluss sich diesen anderen Problemen, die wir wahrgenommen haben, stellen können, um vielleicht doch den Verein nochmal zu retten. Hast du eine Idee?
Ja, selbstverständlich. Ich widerspreche nur vehement dem ersten Teil deiner Frage, ob ich das kostenlos machen würde. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von 1860, meldet euch gerne an bei parkplatz624@snf.com.
Du musst ein bisschen teasern. Du musst ein bisschen so Elevator-Pitch hier gerade.
Du, also ich glaube, der größte Fehler, und den hat ja Herr Ismaik begangen, ist ja zu denken, man könnte das von außen einfach mal durchdringen und sich irgendwas überlegen. Ich glaube, man muss das wirklich verstehen, man muss die Fans, die Stadt und die ganzen Strömungen verstehen und da findet man da auch was. Und wie gesagt, diese ganze Nummer Fananleihe, eine Stadt holt sich einen Verein zurück, Reclaim Your Football Club, das fände ich eigentlich einen spannenden Ansatz für München.
Was ich als Frage habe, Nico, ganz kurz an euch dann, weil ihr die Marketingperspektive seht. Ich meine, 1860 hat ja immer den Anstrich so ein bisschen, so Urmünchner, auch so ein bisschen was Urbayerisches. Und das ist ja seit jeher auch so ein kontroverses Thema, selbst bei der CSU oder so, ne, irgendwie so Laptop und Lederhose. Ist das attraktiv als Markenclaim oder als so Botschaft, dass man vielleicht so diese Urmünchner, auch so diese Münchner bayerische Verein ist, oder ist das vielleicht auch ein bisschen überholt? Weil das frage ich mich.
Asiatischen Touristen vielleicht.
Weiß ich nicht.
Die du dann, aber nicht an die du an den VIP-Bereich im neuen Stadion kriegen musst und nicht in der Grünwalder Straße.
Ja, aber im VIP-Bereich sitzt dann auch vielleicht der 50-jährige Rechtsanwalt, der oben München ist.
Ja, die sitzen ja alle bei Bayern. Aber wisst ihr was, Leute? Mir fällt eine Sache auf. Und die müssen wir gemeinsam hier angehen und die müssen wir müssen wir. Wir reden jetzt draußen rum und diese Folge werden sich die Menschen anhören und vielleicht habt ihr auch eine Verbindung zu 1860 und schlagt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, was reden die vier schon wieder für einen Quatsch? Kommt zu Campfire, kommuniziert das Ganze, Konstantin Eckner wird dafür sorgen, dass wir da in den Dialog treten und dann gehen wir dahin. Das müssen wir machen. Wir müssen, solange ich hier Teil von schöner neuer Fußball bin, was ich immer ewig bleiben werde, werden wir da hinfahren an die Grünwalder Straße, solange es die Grünwalder Straße noch gibt und werden nicht einfach nur so, was Tommy in so einem Kontext ja wahrscheinlich normalerweise machen würde, einfach ein blindes Besäufnis daraus machen, einfach hinfahren, nicht zu wissen, wie das Spiel ausgeht und wieder zurück. Wir werden es analysieren. Und wir werden eine zweite Folge machen und dann kommen wir mit einer Antwort. Und dann muss Tommy auch mal investieren, dann musst du auch mal raus sein. Dann musst du nicht immer nur versuchen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann musst du auch mal liefern. Da muss eine Idee, und Kai, da erwarte ich einfach auch einen Sponsor. Da muss nicht irgendwie, da musst du mal in den tiefen Telefonbüchern von Sport 5 gucken, ja, und mal einen finden, der auch mal bereit ist zu investieren.
Alle für 60.
Und Konstantin,
Kai, wir haben einen anderen Arbeitstitel.
Nein, Konstantin,
Jens
Konstantin,
Lehmann, ich will verhindern.
Nicht... Konstantin, ich will nicht. Genau. Konstantin, ich will nicht einfach hier Theorien darüber hören. Ich will Fakten. Ich möchte, dass du anrufst und wenn der aus der dritten englischen Liga kommt, ist mir egal. Einen Trainer besorgen, der das Ganze macht. Und dann drehen wir eine Doku drüber, da kümmere ich mich drum und dann machen wir Welcome to 1860 draus. Und dann wird's eine Chance.
Und er lockt sich auch noch selber aus.
Wirklich nochmal, also wir brauchen den schillernden Promi, den Ryan Reynolds, der sich irgendwie in 60 verliebt. Also die Zutaten sind da, ne?
Und es ist nicht Jens Lehmann, da sind wir uns sicher.
Arni Schwarzenegger? Der ist Sturm Graz, ne? Aber der hätte so ein bisschen den Vibe,
Boris
oder?
Boris Becker? Was mit Boris Becker?
Der hat keine Kohle.
Der hat keine Kohle. Ja. Aber ich finde, ein Folgentitel wie Lehmann ist nicht die Antwort, würde ich jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen Raum
Lehmann
werfen.
Lehmann verhindern,
genau.
Ja, da kriegen wir wieder Ärger. Ich glaube, der hat gute Anwälte.
Ja.
Also, wenn Jens Lehmann die Antwort ist, was war dann die Frage? Das muss man sich überlegen.
Wir werden es heute nicht mehr rausfinden.
Ja, Ich wollte nochmal auf die Lehmann-Skandale. Ich habe mir die
Zeit. Nein. Haben wir jetzt fünfmal durch. Lass gut sein. An der Stelle ist es bisher alles justiziabel im Rahmen geblieben. Kai, wir dürfen es nicht zu später stunden. Du musst früh aufstehen.
Das ist ja
wir dürfen es
nicht kaputt machen. Spitze des Eisberges gewesen, ja, und was den Eisberg, wir hier besprochen haben.
Und den Eisberg lassen wir da. Lehmann verhindern heißt die Folge. Wenn sie nicht so heißt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass irgendeiner in dieser Runde Angst davor hatte, sie so zu nennen. Wir hören uns auf jeden Fall wahrscheinlich in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge Schöner Neuer Fußball und sehen uns im Stadion an Grünwalder Straße im bitterkalten Winter wahrscheinlich und gucken uns den Schmutz an und dann sehen wir, was wir daraus machen können. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.